Ja, ihr Lieben, wir wollen heute Nachmittag noch einmal weitergehen in diesem Rahmenthema, die Gemeinde in der Endzeit, in der letzten Zeit. Und wir wollen heute Nachmittag darüber sprechen, über die Art und Weise, wie der Zeitgeist die Gemeinden angreift. Wir alle empfinden, denke ich, wenn wir bewusst als Christen leben in dieser Zeit, dass es ganz bestimmte Einflüsse, ganz bestimmte Geistesströmungen gibt, Tendenzen, die sich in der Welt immer weiter ausbreiten und die immer wieder auch in der Gemeinde ihr Echo finden, aufgenommen werden, sich als ungute, ungesunde Einflüsse bemerkbar machen. Es ist also eine Tatsache, dass die Gemeinde von den Geistesmächten der Welt nicht völlig unabhängig ist, sondern sie ist beeinflussbar. Und sie muss diese Beeinflussungen erkennen und ganz bewusst gegensteuern, wenn sie dem Herrn treu bleiben will. Ich möchte das einmal von der Bibel her veranschaulichen. Der Begriff Zeitgeist ist ja kein biblischer Begriff, aber er ist sehr nahe an dem, was die Bibel uns lehrt, und zwar gerade in Epheser 2 am Anfang. Lesen wir einige ganz interessante Aussagen. Ich lese mal Epheser 2 ab Vers 1 mit uns. Da heißt es auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir einst alle unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Hier wird gesprochen davon, von einer Tatsache, die auch andersweitig bezeugt ist, dass nämlich diese Welt unter dem Einfluss finsterer Geister steht. Geistesmächte wirken in dieser Welt. Wir wissen, der Satan ist der Gott dieser Welt und der Fürst dieser Welt. Das hat Gott so zugelassen, das hat Gott so geordnet. Das ist nicht irgendwie Gott entglitten. Manche schwärmerische Christen stellen das so dar, als hätte der Teufel einen erfolgreichen Putsch gegen Gott veranstaltet und die Macht übernommen in der Welt. Das ist natürlich unsinnig. Gott ist allmächtig, er ist der souveräne Herrscher über Himmel und Erde und er hat niemals die Kontrolle über irgendetwas verloren. Sondern es war Gottes Zulassung, dass die sündigen, rebellischen Menschen, die sich von Gott losgesagt hatten und dem Teufel, der Schlange, ihr Vertrauen gegeben haben, dass sie genau unter die Herrschaft dieses falschen Gottes kamen, um die Früchte zu schmecken, die ihr Ungehorsam und ihre Sünde mit sich gebracht hat. Und deswegen, wenn die Leute immer sagen, warum gibt es so viel Leid und Sünde und Elend in der Welt, wenn doch ein gerechter Gott herrscht, dann haben sie das überhaupt nicht verstanden, dass ihre eigene Sünde die Quelle dessen ist, dass der Satan der Fürst dieser Welt ist. Und sie müssen das schmecken, worauf sie sich selber eingelassen haben, indem sie nämlich dem Teufel dienen statt dem lebendigen Gott. Ja? Also Gott hat es so zugelassen, dass diese sündige Welt unter der Herrschaft des Geistes der Finsternis ist. Und er wird hier genannt, eben der Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und wisst ihr, dort, wo wir uns nicht bekehrt haben von Herzen und Kinder Gottes geworden sind, dann sind wir Söhne des Ungehorsams. Der sündige Mensch von Natur aus ist es in seinem Wesen, ungehorsam zu sein. Er ist nur widerwillig gehorsam. Er ist viel lieber ungehorsam. Das sehen wir schon an unseren Kindern. So lieb wir sie haben, aber wir merken, die Neigung zum Ungehorsam, die steckt einfach in ihnen drin. Das sind nicht liebe, gute Kinder. Das sind geliebte Kinder, aber sie sind von Natur Sünder. Sie sind von Natur ungehorsam. Und dieser Ungehorsam wird nur gebrochen durch die Wiedergeburt, durch die Neugeburt aus dem Geist. Und dann heißt es von den Gläubigen in 1. Petrus, ihr seid Kinder des Gehorsams, wörtlich. Ja? Gehorsame Kinder oder Kinder des Gehorsams. Das ist genau das Gegenteil von Söhne des Ungehorsams. Da können wir uns auch fragen, wo gehören wir hin? Sind wir unter den Söhnen des Ungehorsams oder unter den Kindern des Gehorsams? Gott gegenüber. Ja, also Der Teufel darf nach Gottes Ordnung über die Ungehorsamen herrschen. Und dieser Geist der Finsternis beeinflusst die Menschen. Er lenkt sie. Und wisst ihr, das ist eine wichtige Tatsache. Die sündigen Menschen, die Rebellen, sagen, ich bin mein eigener Herr. Es könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ein sündiger Mensch ist in Wirklichkeit der Sklave seiner Sünde und er ist die Marionette Satans. Der Teufel lenkt die Menschen durch seine Geistesmächte und er steuert ein Stück sie auch in den Abgrund hinein, wenn sie sich nicht bekehren. Das ist die Wahrheit, so wie die Bibel sie offenbart. Und diese Geistesmächte wirken nicht nur in der Welt, sondern diese Geistesmächte wirken auch in die Gemeinde hinein. Sie versuchen es zumindest. Und wenn wir nicht wachsam sind, dann werden wir von solchen Geistesmächten auch ein Stück ganz unbewusst beeinflusst. Ich möchte noch einmal Epheser 6 mit uns lesen. Das ist die zweite Bibelstelle, die uns hier warnt und uns hier auch zeigt, dass wir in einem Kampffeld sind. Epheser 6, ab Vers 10. Wir kennen die Stelle, denke ich, aber wir wollen sie ganz bewusst noch einmal in diesem Zusammenhang lesen. Der Kampf der Gemeinde mit den Einflüssen des Zeitgeistes. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ab Vers 10 lese ich. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also das ist ein Kampffeld, eine Front, die wir als einzelne Christen und als Gemeinde einfach haben. Und wir müssen damit rechnen und uns darauf einstellen. Der Feind versucht uns über diese Geistesmächte anzugreifen, zu beeinflussen, von Gott wegzubringen. Und wir sollen dem widerstehen. Wir können dem auch widerstehen. Wir sind diesen Finsternisgeisten nicht hilflos ausgeliefert, ganz und gar nicht, sondern in Jesus Christus haben wir den Sieg darüber. Aber der Sieg geschieht nicht automatisch, sondern da müssen wir eine bestimmte Stellung einnehmen, eine Glaubensstellung. Und davon redet auch der Rest dieser Verse. Ich lese jetzt ab Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt oder stehen bleiben könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Soweit einmal. Also hier wird uns enthüllt, dass wir in einem Kampf stehen gegen einen unsichtbaren Feind. Es wird deutlich gemacht, es ist nicht Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, weder gegen Weltmenschen noch gegen jetzt Menschen in den Rahmen der Gemeinde, die da falsche Tendenzen hineinbringen. Letztlich gilt unser Kampf eben diesen Finsternismächten, die ganz bestimmte Tendenzen steuern und die Angriffe auf die Gemeinde starten. Und dieser Kampf muss geistlich geführt werden. Der kann nicht fleischlich geführt werden. Da müssen wir eine geistliche Waffenrüstung anziehen. Wir werden da gegen Ende unserer Verkündigung noch einmal drauf kommen. Jetzt kommt es mir darauf an, dass wir einfach verstehen, es gibt von der Finsternis her bestimmte Winde und Strömungen, die immer wieder auf die Gemeinde einwirken und die Gemeinde beeinflussen in einer Weise, die zerstörerisch und gefährlich für sie ist. Nur um einmal ein historisches Beispiel zu nehmen. Es gab eine Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, da war der Patriotismus und Nationalismus solch eine verführerische Geistesströmung aus der Welt. Das wisst ihr alle wahrscheinlich nicht so genau aus dem Geschichtsunterricht. Aber da war 1914 eine Situation, wo es zwischen sogenannten christlichen Nationen zu einem verheerenden Weltkrieg kam. Und da waren die Gläubigen, die wahren Gläubigen in Deutschland und haben gesagt, Herr, segne unsere Fahnen. Und in Russland haben die Gläubigen gebetet, Herr, segne unsere Fahnen. Und in England haben sie gebetet, Herr, segne unsere Fahnen, lass unsere siegen. Was wisst denn unsere? Wisst ihr, vielleicht sage ich hier ein bisschen was Ketzerisches. Aber wir als Kinder Gottes, wir sind weder Deutsche noch Briten noch Engländer noch sonst irgendwas, sondern wir sind Bürger des Himmels. Ist uns das klar? Dass wir nicht zu den Heidenvölkern gehören, sondern dass wir zu dem einen Volk Gottes gehören, das seine Nationalität und sein Bürgerrecht nicht auf der Erde hat. Ja? Müssen wir uns mal ein bisschen denken. Ja? Wir sind also, es ist eine schreckliche Verirrung, dass damals gläubige Christen von allen Seiten zum Thron Gottes gekommen sind und hat gesagt, Herr, lass unsere Armeen siegen. Das war von vornherein falsch. Erstens sind es nicht unsere Armeen und zweitens ist es falsch, für einen Sieg zu beten in einem Krieg, der ein Gericht Gottes war und nicht etwa die Sache Gottes. Und diese Geistesströmung des Nationalismus hat bis Hitler die Gemeinde vergiftet und beeinflusst, sodass viele ernste bibeltreue Christen Hitler am Anfang unterstützt haben als das kleinere Übel zum Kommunismus, wo er doch gleichzeitig selber ein antichristlicher Verführer ersten Ranges war. Das war natürlich Stalin auch, gar keine Frage. Aber wir Gläubige haben nichts zu tun mit den Geschäften dieser Welt. Das war so eine Zeitgeistströmung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Nun, wir sind jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts und das, was uns prägt und beeinflusst, ich würde mal sagen, das ist noch der Ausläufer einer mächtigen Zeitgeistströmung und Welle, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, konkret in den 60er Jahren, über den Westen hinübergespült hat wie eine verheerende Flutwelle, wie ein Tsunami in der geistlichen Welt. Ich bin sozusagen Augen- und Ohrenzeuge dieser Welle. Ich bin Jahrgang 1953. Und 66, 67, als diese Welle anfing, da haben die Studenten in Berlin demonstriert. Rudi Dutschke, Bernd Rabeel, das waren so die Helden damals. Und das waren Sozialisten, Anarchisten, Leute, die gesagt haben, dieses ganze System ist korrupt, stürzt es, wir brauchen etwas Besseres, wir brauchen den Kommunismus. Das ist der Hohn. Wisst ihr, die waren alle nie in einem kommunistischen Land wirklich drin und haben nie darunter gelebt. Deswegen konnten wir, ich war später auch so ein Marxist und Kommunist, wir konnten sagen, wir wünschen es uns wie in China. Wenn wir auch nur 4 Wochen in China wirklich gewesen wären, dann hätten wir das sofort wahrscheinlich widerrufen. Aber das war so eine Verführungsströmung. Man hat gesagt, also dieses ganze System ist nichts. Wir brauchen eine Revolution, wir brauchen etwas ganz Neues. Der Mensch muss endlich frei sein. Und in dieser Strömung waren mehrere Pakete. Das eine war Anarchismus und Gesetzlosigkeit. Es wurden auch in der Opposition gegen den Nationalsozialismus damals alle biblischen Werte, Unterordnung unter die Autorität, Pflichtbewusstsein, Fleiß, Pünktlichkeit, es wurde alles verspottet und niedergemacht. Es war die Generation derer, die ihre Haare lang haben wachsen lassen, die gesagt haben, wir sind Gammler. Wir sind Hippies, wir wollen nicht mehr arbeiten, wir wollen unser Leben genießen. Und dann sind sie barfuß, haben sie sich aufgemacht und sind durch die Gegend getrennt und haben in Hurerei gelebt und alles mögliche Elend. Und sie haben gemeint, sie haben die große Freiheit. Wisst ihr, viele von diesen Hippies landeten 5 bis 10 Jahre später elendiglich an der Heroinspritze irgendwo auf einem Bahnhofsklo. Ja? Das war keine herrliche Freiheit. Ja? Das sind schreckliche Dinge passiert damals. Ich weiß zum Beispiel noch, wo ich noch ganz links und engagiert war, da hatte ich so eine Bekannte und die kam plötzlich und hat so gesagt, ach, ich fühle mich ganz elend, ich weiß auch nicht. Ja, und dann kam raus, sie hatte praktisch in ihrer freien Liebe irgendwo sich eine Schwangerschaft eingefangen, es war vielleicht nicht mal klar von wem und jetzt hat sie abgetrieben gehabt. Man wollte ja frei bleiben und plötzlich hat sie Depressionen gehabt. Sie hat mir damals gesagt, man war ja ganz frei von irgendwelchen bürgerlichen Gewissenszwängen. Sie hat gesagt, sie bedrückt es, dass sie das Kind hat töten lassen. Sie hat ein schlechtes Gewissen. Das war für mich damals ganz fremd. Ja? Man hatte kein schlechtes Gewissen als emanzipierter Sozialist und Anarchist. Ja? Da hat man einfach gelebt, wie man will. Und das geht eben nicht. Ja? Das hat Folgen. Also diese ganze Strömung hat gesagt, wir lassen alle Maßstäbe dieser bürgerlichen Welt hinter uns. Wir leben einfach nur unsere eigenen Bedürfnisse. Und da kam dazu die Welle der Rock- und Popmusik, genau in diesen Jahren. Die Welle der Drogen, die Welle der esoterischen Okkultreligionen. Da kamen plötzlich die Gurus aus dem fernen Osten und haben hier ihre Geschäfte aufgemacht und ihre Jünger gesammelt, ja, Bhagwan-Jünger, die dann da in deutschen Großstädten irgendwelche Leute mit indischen Saris, so orangenen Gewändern, die dann da Hare Krishna gesungen haben. Das war diese Zeit. Das war ein teuflischer Angriff auf alle biblischen christlichen Restwerte, die in dieser abendländischen Welt noch da waren. Und man hat in dieser Zeit gesagt, die Jugend ist die Elite. Die Jugend macht, was sie will, die Älteren haben nichts mehr zu sagen. Damals gab es auch diesen Spruch, trau keinem über 30. Ja, das war so diese Stimmung. Man wollte nicht mehr untertan sein, sich unterordnen und einordnen. Man wollte radikal sich selbst verwirklichen um jeden Preis. Und diese Welle, die hat das westliche Abendland nachhaltig verändert. Und hat auch Einfluss auf die Gemeinden gehabt. Diese antiautoritäre, rebellische Stimmung und Haltung kam bis zu den Christen. Und da gab es dann auch langhaarige Rebellen unter den Gläubigen, unter den angeblich Gläubigen. Ja? Und es gab Rebellion der Jugend gegen die Ältesten. Es gab das, dass man gesagt hat, wir wissen doch alles besser, die Alten, die sind alle verkalkt, die wissen nicht mehr, was Sache ist. Wir sind die Zukunft. Und der Teufel hat ihn natürlich auch schwer geschmeichelt, ja. Er hat gesagt, ihr seid es, ja, ihr seid die Tollen und die Alten sind alle irgendwo auf dem falschen Dampfer. Und so ist eine ganze Generation verführt worden zur Rebellion, zur Auflehnung gegen göttliche Ordnungen und es ist ein Geist der Gesetzlosigkeit in Deutschland eingebrochen und auch in ganz Westeuropa. Es ist interessant, die Kommunisten haben euch beschützt, die ältere Generation. Die Kommunisten haben gesagt, jawohl, im Westen wollen wir das fördern, wo es geht, weil es schwächt den Westen. Aber bei uns im Kommunismus kommt sowas nicht rein. Das ist westliche Dekadenz. Ja? Und deswegen haben die diese ganze Welle so gut wie es ging aus ihren eigenen Ländern weggehalten. Und deswegen sind die älteren Geschwister, die nach Deutschland kamen, wahrscheinlich ziemlich erschrocken, als sie gemerkt haben, wie man in Deutschland lebt. Ja? Aber das war das Ergebnis dieser Geistesströmung der 60er Jahre, die Strömung der Gesetzlosigkeit. Und das möchte ich jetzt noch einmal deutlich machen von der Bibel her. Das hat nämlich die Bibel vorhergesagt, dass die Endzeit eine Zeit ist, wo man keine Ordnungen und Gesetze mehr anerkennt, wo der Mensch sich emanzipieren will, das heißt frei machen will von allen Bindungen. Ich lese mal einfach ein paar Bibelworte vor, schon aus dem Psalm 2, wird es ganz deutlich, diese endzeitliche Welle ist schon da prophetisch vorhergesagt worden vom Wort Gottes. Psalm 2 ab Vers 1. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Und dann heißt es noch, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ja, also eine Auflehnung der Heiden gegen Gott, gegen die Autorität aller Autoritäten und gegen alle Autorität. Und genau das war ein Ausdruck war eben diese anti-autoritäre Welle, so hat man das damals genannt, ja, die gegen alle Autoritäten waren, gegen alle Ordnung, gegen alle Zucht. Und diese Welle betrifft auch die Gemeinde. Ja. Diese Welle, dieser Geist, den bekommen wir mit in der Schule, denn die Lehrer, die ihr jetzt habt, schon, die sind schon in der zweiten Generation anti-autoritär. Ja. Ich bin ja mit meinen grauen Haaren schon die erste Generation, Also wir werden ja heute jetzt von diesen Leuten regiert, ja. Zum Beispiel von einem Joschka Fischer, der früher irgendwie wahrscheinlich mit mir zusammen auf den Straßen kommunistische Demonstrationen veranstaltet hat, ja. Das sind ja unsere Regierenden jetzt. Aber auch die zweite, nächste Generation, die danach kommt, hat ja diesen Geist auch geerbt. Man muss sich selber verwirklichen, man darf keine Autorität unhinterfragt befolgen, man muss emanzipiert sein. Und diese Geisteshaltung wirkt in die Gemeinde hinein. Lesen wir mal Matthäus 24. Ich habe das schon mal gelesen heute Morgen, aber da wollen wir noch mal drauf eingehen. Matthäus 24, Vers 12, spricht der Herr über die Endzeit und er sagt, dass ein Kennzeichen der Endzeit sein wird, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand, und zwar nicht nur in der Welt, sondern gerade auch in der Gemeinde. Die Gesetzlosigkeit in der Gemeinde und dann die Liebe zum Herrn erkaltet, wo dieser Geist Raum gewinnt. Und das ist eine Not in der heutigen Gemeinde. Es ist eine Not, dass wir kein biblisches Verhältnis mehr zur Autorität haben, kein biblisches Verhältnis mehr zur Unterordnung, kein biblisches Verhältnis zu Gott und auch nicht zu menschlicher Autorität. Wisst ihr, die Bibel hat ja da eine ganz klare Linie. Die Bibel sagt, Gott ist die höchste Autorität über allen. Er ist der Allherrscher, der Allgegenwärtige, wir haben es gesungen. Er ist der, der über allem souverän thront. Und die erste Pflicht jedes Geschöpfes ist es, sich Gott zu unterwerfen, seine Autorität anzuerkennen und ihm zu dienen und ihn zu ehren. Das ist das Allerselbstverständlichste. Das tun die Winde, das tun die Blitze, das tun die Hurricanes, das tun die mächtigsten Naturgewalten. Sie gehorchen aufs Wort dem lebendigen Gott. Und wer tut es nicht? Das höchste Geschöpf, das Geschöpf mit den größten Privilegien auf der Erde, der Mensch, er hat sich von dieser gütigen, herrlichen Autorität Gottes losgesagt. Er hat sich aufgelehnt. Er ist abtrünnig geworden von seinem Schöpfer. Das ist die größte Katastrophe in der Schöpfung, durch den Sündenfall verursacht. Sehen wir das so? Sehen wir uns als Geschöpfe Gottes, die unserem Schöpfer Gott Ehre und Gehorsam schulden? Dafür hat Gott uns geschaffen, das ist unsere Lebensbestimmung. Nicht, dass wir für uns selber leben, sondern dass wir Gott dienen und Gott verherrlichen. Und jeder Mensch, der für sich selber lebt, der sündigt, der bricht diese Lebensbestimmung. Er lebt gegen das, was Gott eigentlich in ihn gelegt hat und was Gott von ihm möchte. Wenn wir das so sehen, dann merken wir auch, dass alle diese modernen Strömungen der Emanzipation, der Unabhängigkeit, der Selbstherrschaft, dass sie blanke Rebellion gegen Gott sind. Und das ist der Geist der Gesetzlosigkeit. Auflehnung gegen Gott und gegen seinen Gesalbten. Und das muss uns deutlich werden. Wisst ihr, der Mensch sagt, ich bin autonom. Das ist ja ein griechisches Fremdwort. Und was heißt denn das? Autonomos heißt, ich bin mir selbst das Gesetz. Das heißt, ich mache selber meine Regeln. Ich bestimme selber, was gut und böse ist. Ich handle so, wie ich es für richtig finde. Und das sagt jeder sündige Mensch im Kern. Ja? Und deswegen haben wir auch so viel Elend. Weil seltsamerweise haben wir die Neigung, die Gesetze, die wir uns machen, so auszulegen, dass wir den Vorteil haben und unser Nächster den Schaden. Ja? Wir leben ja dann immer auf Kosten der anderen, wenn wir uns selber verwirklichen. Deswegen schränkt Gott ja unsere Selbstverwirklichung ein. Weil sie sündhaft ist, weil sie immer auf Kosten von anderen geht. Und das übersehen wir einfach großzügig. Aber wenn wir Christen geworden sind, echte Christen, wiedergeborene Gläubige, dann müssen wir eine andere Sicht der Dinge bekommen. Ja, ein wiedergeborener Gläubiger sieht die Dinge aus dem Blickwinkel Gottes, nicht mehr aus dem Blickwinkel des rebellischen Menschen. Und dann müssen wir sagen, dieser Geist des Ungehorsams und der Auflehnung ist eine einzige Katastrophe. Er ist zerstörerisch, lähmend für die Gemeinde. Wisst ihr? Und die Endzeitgemeinde ist eine Gemeinde, in der vielfach die Ordnungen und Gebote Gottes missachtet und mit Füßen getreten werden. Auch von Gläubigen, erst recht von den Namenschristen. die die Christenheit bevölkern. Man will sich nicht beugen, man will den Nacken nicht beugen. Da gibt es, der Herr hat so ein Gleichnis erzählt, und da gibt es dann die Leute, die sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ja? Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und das ist die Haltung der sündigen Welt, aber das ist leider auch die Haltung von manchen, die sich Christen nennen und die trotzdem nicht wollen, dass der Herr Jesus wirklich Autorität in ihrem Leben hat. Sie wollen sich nicht unterwerfen. Und das ist Gesetzlosigkeit. Das ist blanke Rebellion und Sünde. Wisst ihr, wir müssen die Dinge mal ganz nüchtern von Gottes Sicht her sehen. Gott hat ein Ahnrecht auf unseren Gehorsam und unsere Unterwerfung. Es ist sein natürliches Ahnrecht als Schöpfer. Und der Herr Jesus hat uns zudem noch erlöst mit seinem Blut. Er hat alles getan, damit sündige Menschen wieder zurückkommen können zu Gott und Frieden finden. Aber eine Grundbedingung für eine solche Rückkehr ist die Unterwerfung unter die Autorität Gottes. Ohne Unterwerfung gibt es keine echte Bekehrung. Ohne Unterwerfung gibt es keine echte Buße. Denn die Buße muss doch im Kern dazu führen, dass der rebellische Mensch wieder zurückkehrt unter die Herrschaft Gottes. Und genau darum geht es, dass der Teufel das verhindern will, dass Gläubige sich wirklich Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus unterwerfen. Wie ist denn das bei euch? Also bei mir war es früher so, dass allein schon das Wort Unterwerfung mich kribbelig gemacht hat. Ich konnte das schon gar nicht hören. Wie geht es denn euch da? Das ist ein Wort, das der autonome Mensch nicht haben will. Ich will doch mein eigener Herr sein. Nein, Jesus Christus ist mein Herr und damit habe ich auf mein Eigenleben verzichtet. Wir müssen das auch ernst nehmen, was wir mit unserer Bekehrung dem Herrn gesagt haben. Und es bedeutet, jetzt habe nicht mehr ich das Steuer über mein Leben, nicht mehr ich entscheide, sondern Jesus Christus entscheidet. Ich unterwerfe mich. Und wer ist mein Vorbild? Wir haben es heute Morgen schon gehört. Wer ist das vollkommene Vorbild der Unterwerfung? Der Herr Jesus selber. Er war der Herr, der Erbe über alles. Und er hat sich freiwillig dem Vater vollkommen unterworfen. Können wir da noch sagen, ich finde es unzumutbar? Ich will mich nicht unterwerfen. Ich will meinen Nacken nicht beugen. Also ich glaube, da müssten wir uns schämen. Der Herr Jesus hat sich unter den Vater völlig unterworfen und er hat dem Vater gedient in allem. Und so sollen wir auch uns Gott völlig unterwerfen und die Autorität Gottes anerkennen in unserem Leben, bedingungslos. Es ist eine gute Autorität. Wisst ihr, der Teufel sagt, rebelliere gegen Gott, weil Gott will nicht, dass du glücklich bist. Gott will dir etwas Schönes rauben. Das war die Not beim Sündenfall. Aber in Wirklichkeit ist es so, Gott will in seiner Güte uns seine Gebote geben, damit wir nicht in die Irre gehen, damit wir unser Leben nicht kaputt machen, indem wir unseren eigenen Lüsten und Begierden folgen. Und deswegen, wenn wir gehorchen, wenn wir uns unserem Schöpfer unterwerfen, der die Liebe ist, der voller Güte ist, dann tun wir das einzig Richtige, das Beste für unser Leben. Das bedeutet eigentlich biblischer Glaube, dass ich das echt glaube und dann auch danach handle, ihr Lieben. Und dann kommen wir zu dem nächsten Schritt. Da gibt es vielleicht so manche Christen, die sagen, naja, Gott unterwerfe ich mich schon, aber doch nicht Menschen. Oh, da kriegen wir ein Problem. Die Bibel lehrt uns nämlich, dass Gott selber Menschen eingesetzt hat als Autorität. Oh, da kriegen wir schon wieder ein Problem. Wieso denn das? Wieso sollen Menschen über mich herrschen? Ich bin doch selber groß genug. Tja, was sagt die Bibel? Im Römerbrief lesen wir etwas von dem, dass Gott die menschliche Obrigkeit eingesetzt hat. Mal lesen, mal ein bisschen Gedanken uns drüber machen. Römer 13, ein Kapitel, was manche vielleicht auch großzügig mal überspringen beim Bibellesen. Vers 1, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, den Autoritäten, könnte man auch übersetzen, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre, die bestehenden Obrigkeiten sind aber von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Ja, was bedeutet es? Wisst ihr, die Leute, die Anarchisten und die Leute, die sagen, wir wollen nicht gehorchen, wir wollen keine Ordnung, die sagen alle, der Mensch ist im Kern gut. Wenn man den Menschen nur lässt, dann wird alles ein Paradies auf Erden sein. Ja? Weil der Mensch, wenn er unbeeinflusst frei ist, dann wird er immer nur das Edle, Wahre und Gute tun. Ja, und was sehen wir? Was sehen wir in der Welt? Was sehen wir an uns selber, wenn wir ehrlich sind? Der Mensch ist von Natur aus böse und verdorben. Er ist ein Egoist. Er wird liebend gerne seinen Nächsten letztlich auch fallen lassen und übervorteilen und womöglich sogar umbringen, wenn es seinen Bedürfnissen wirklich entspricht. Und es ist ja interessant, dass das Jahrhundert, das den Humanismus und den Liberalismus am freiesten und stärksten erlebt hat, das 20. Jahrhundert, das war das Jahrhundert mit den schlimmsten Kriegsgräulen, mit den schlimmsten Verbrechen, mit der größten Zahl von Toten in der ganzen Weltgeschichte. Ja, das ist ein Zusammenhang. Der Mensch ist nicht von Natur aus gut, sondern er ist böse. Und deswegen hat Gott von Noah an Obrigkeit verordnet und eingesetzt, damit dem Bösen eine Schranke gesetzt wird. Ja? Und wenn ich also als gläubiger Christ von meiner eigenen Sündhaftigkeit überzeugt bin und der Bibel glaube, dann muss ich sagen, jawohl, wir brauchen Obrigkeit. Wir brauchen Lehrer, Schulleiter, Leute, die uns etwas zu sagen haben. Wir brauchen einen Meister und einen Chef, sonst würde nicht gearbeitet in der Firma. Ist doch so. Ja? So, und dann sehen wir, jedermann ordnet sich diesen Obrigkeiten unter. Es gibt nur eine Grenze, dort wo eine Obrigkeit etwas verlangt, was gegen Gott ist und gegen Gottes Wille ist, dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber ansonsten wollen wir der Obrigkeit gehorchen und zwar als Christen von Herzen. Nicht nur widerwillig, sondern überzeugt. Das ist praktizierter Glaube. Und das zeigt uns auch, da können wir mal den Test machen, wie weit der Geist der Gesetzlosigkeit bei uns selber eingezogen ist. Weil da haben wir, glaube ich, alle etwas Mühe damit, mit dieser Unterordnung unter die Obrigkeit. Ja? Aber wer sich der Obrigkeit nicht unterordnet, der ordnet sich auch Gott nicht unter. Ja, und jetzt wird es noch viel herausfordernder und konkreter. Im Epheserbrief lesen wir nämlich noch etwas, das wir alle gut kennen, von Kindesbeinen an die meisten. Und damit haben wir noch mehr Mühe. Epheser 6, Vers 1, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Und dann auch im Kolosserbrief, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Wie steht es denn damit? Wisst ihr, dort fängt ja die Rebellion an und die Gesetzlosigkeit im Verhältnis zu den eigenen Eltern. Wisst ihr, als ich Christ wurde, als ich gläubig wurde, da war ich 30 Jahre alt und ich hatte bestimmt 18 Jahre lang bitterlich mich an meinen Eltern versündigt durch Rebellion. Ich habe mich gegen sie aufgelehnt. Ich habe sie beleidigt. Dabei haben sie mir viel Gutes erwiesen. Ich bin teilweise als Kommunist irgendwo bei irgendwelchen Gruppensitzungen gewesen, hinten auf den Dörfern noch minderjährig. Und dann habe ich nachts um eins meinen Vater angerufen, du, ich komme nicht mehr nach Hause, kannst du mich holen? Und er kam und hat mich geholt. Die haben mir alles Gute erwiesen und ich habe ihnen ganz viel Böses erwiesen. Ja? Ich habe mich ihnen widersetzt und habe ihre Anweisungen nicht gehorcht, ja. Ich habe heute noch Rückenschmerzen und eine Skoliose. Meine Mutter hat mir immer gesagt, mach Übungen, dein Rücken wächst zu schnell. Nö, will ich nicht, brauche ich nicht, ich doch nicht. Ja? Tja, wisst ihr, es waren gütige Dinge. Meine Eltern wollten mir Grenzen setzen. Sie haben mich ermahnt. Ich habe alle Ermahnungen in den Wind geschlagen. Und als ich mich bekehrt habe, habe ich erst mal gemerkt, was das für eine Sünde ist, den Eltern ungehorsam zu sein. Und dann bin ich zu ihnen gegangen und habe Buße getan und habe sie um Vergebung gebeten für die vielen, vielen Sünden, die ich ihnen gegenüber begangen habe. Ich hoffe, das habt ihr auch getan, wo ihr euch bekehrt habt. Ich glaube nicht, dass einer im Raum ist, der sagen kann, ich war immer gehorsam, habe immer meine Eltern geehrt. Ich weiß nicht. Wisst ihr, das ist wichtig, weil nämlich du kannst nicht sagen, ich bin Gott gehorsam, aber meinen Eltern achte und ehre ich nicht und denen bin ich ungehorsam. Dann bist du Gott auch ungehorsam, weil Gott hat deine Eltern als die allererste und elementarste Autorität in dein Leben hinein verordnet. Und dieser Geist der Rebellion fängt natürlich in der Familie an. Und jeder, der Kinder erziehen darf, ich darf 10 Kinder erziehen, der weiß, wovon ich rede. Ja? Denn wir spüren das als Väter, diesen Geist der Rebellion, des Widersetzens, des Besserwissens. Und ich sage das in aller Liebe, aber wir müssen als gläubige Christen an den Punkt kommen, wo wir die Ordnungen Gottes, die Autorität Gottes in unserem Leben bejahen. Wo wir sagen, Vater, danke, dass ich Eltern habe, die mich beschneiden, die mir Grenzen setzen. Habt ihr das schon mal gebetet, ihr lieben jüngeren Leute? Oder ärgert ihr euch immer, wenn eure Eltern euch Grenzen setzen? Sagt, schon wieder und so eng. Und ihr Lieben, ihr seht die Dinge nicht von Gottes Perspektive. Wisst ihr? Wenn Gott einen echten Weinstock gesetzt hat, der Frucht bringen soll, ein wiedergeborenes Gotteskind, was macht er dann? Der Vater in seiner Liebe, er beschneidet den Weinstock. Aber das tut doch weh. Da schneidet man so schöne Blätter weg. Die sind alle so schön saftvoll und grün. Ja, warum schneidet er sie weg? Damit Früchte kommen und nicht bloß Blätter da sind. Ja? Und so ist es auch mit der Erziehungsaufgabe der Eltern. Da habe ich manches lernen dürfen, der ich selber so ein antiautoritärer, rebellischer Sohn war. Ja? Wo du dann selber Kinder hast, dann merkst du erst mal, was Elternsein heißt. Und dass es Liebe ist, wenn der Vater im Himmel uns beschneidet und begrenzt. Und es ist heilsam für uns. Glaubt ihr das? Oder glaubt ihr auch, im Kern bin ich eigentlich von Natur aus gut? Wenn meine Eltern mich nur freilassen würden, dann würde ich schon wunderbare Sachen machen. Dann kennst du dich selber noch nicht. Dein sündiges Herz kennst du dann noch nicht, wenn du so denkst. Ne? Und wisst ihr, wir haben es alle nötig, dass wir Buße tun über unseren Geist der Auflehnung. Der ist in den Gemeinden, der ist in deinem Fleisch und in meinem Fleisch drin. Es ist nur die Frage, ob wir das ehrlich anerkennen oder ob wir es verdecken. Und wenn wir diese Buße nicht tun über unseren Eltern, dann werden wir es auch nicht an unseren Chefs tun und dann haben wir immer noch eine rebellische Einstellung gegen Gott. Ja? Lasst uns deswegen wirklich über diesen Geist der Gesetzlosigkeit in unserem persönlichen Leben rechte Buße tun und die Rechte Gottes anerkennen über uns. Mir war das damals durch Gottes Gnade klar, als ich mich bekehrt habe, habe ich gewusst, ich gebe jetzt die Steuer über mein Leben radikal ab an Gott. Ich habe damals noch so eine Vorstellung gehabt, ich habe gesagt, wenn ich mich bekehre, das ist wie wenn ich in einem Schiff auf hoher See sitze und dann schlage ich den Masten ab und schmeiße ihn mit dem Segel ins Meer und ich werfe das Ruder weg und sage, so Herr, jetzt übernimm du das Steuer. Und das ist, denke ich, eine biblische Tatsache, Bekehrung bedeutet Übergabe der Herrschaft über mein Leben von mir selbst an Jesus Christus, an Gott. Und dann kann ich auch nicht mehr anfangen, eigenmächtig zu leben, sonst versündige ich mich gegen Gott. Und diese Ehrfurcht vor Gott, diese Ehrfurcht vor Gottes Autorität, auch vor der Autorität, die Gott durch Eltern, durch Vorgesetzte, Lehrer gibt, das müssen wir ganz neu lernen. Wir müssen auch vielleicht Buße tun bei unseren Lehrern und nicht nur bei unseren Eltern, sondern auch vielleicht bei unserem Chef, wenn wir rebellisch waren und widerwillig. Und wir müssen vor Gott Buße tun, wenn wir diese Autoritäten nicht anerkannt haben, sonst ist diese Gesetzlosigkeit in unserem Herzen noch drin. Und dann ist sie auch in der Gemeinde drin. Und wisst ihr, was sie in der Gemeinde bewirkt? In der Gemeinde bewirkt sie, dass ein Zustand herrscht wie in Richter, nämlich ein jeder tat, was in seinen Augen recht war. Ja? Und das ist die große Not der Hirten. Ich bin selber mithelfend im Hirtendienst in einer Gemeinde seit 17 Jahren. Und Es ist eine große Not, wenn du als Hirte jemanden zurechtweisen sollst. Ja? Du merkst, ein Bruder, eine Schwester geht falsch, da laufen Dinge schief, er sündigt, er schadet der Gemeinde. Und dann gehst du mit einem inneren Zittern hin und willst ihm das sagen. Und dann kommt oft bitterböser Widerstand. Was hast du mir zu sagen? Ja, ich weiß schon selber, wie ich leben muss. Ja, kehr du erst mal vor deiner eigenen. Und dann hört man den Tratsch hintenrum, wie dann Wellen der Empörung durch die Gemeinde gehen. Der wurde zurechtgewiesen. Hast du das schon gehört? Das können die Ältesten doch nicht machen, dass sie da einfach einen Bruder zurechtweisen. Jeder muss doch selber. Muss jeder selber? Was sagt denn die Bibel darüber? Hebräer 13, schon mal gehört? Lesen wir mal Hebräer 13. Vers 17. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Warum steht es hier drin? Warum hat Gott so etwas verordnet? Wohlgemerkt, es gibt auch einen Missbrauch von Leiterschaft. Es gibt Führer, die herrschen über die Gläubigen wie Tyrannen. Gerade in der falschen Heiligungsbewegung gibt es solche Leute, die binden Menschen an sich selbst und versuchen, allen und jeden Schritt selber zu bestimmen. Das ist hier nicht gemeint. Ja? Es sind hier demütige Älteste gemeint nach 1. Petrus 5, die nicht über die Herde herrschen, sondern die als Vorbilder versuchen, die Herde zu weiden und zu leiten. Und da gehört dazu, dass man ermahnt und zurechtweist. Ich könnte euch hier noch ein paar Bibelstellen nennen, wo es ein Gebot ist, dass wir ermahnen. Die Prediger sollen ermahnen, die Ältesten sollen ermahnen. Man soll sich gegenseitig ermahnen und ermuntern. Das steht einfach ganz klar in der Bibel drin. Also das heißt, Gott will, dass wir anderen Geschwistern das Recht geben, in unser Leben hineinzusprechen. Der Geist der Gesetzlosigkeit sagt, wer hat mir was zu sagen? Ich bin alleine der, der mir was zu sagen hat. Das ist vom Teufel, sage ich mal ganz klar. Ja? Also ich will anderen Gläubigen, besonders auch meinen Ältesten, einfach das Recht geben, in mein Leben hineinzusprechen. Genau wie meinen Eltern. Ja? Und dann werde ich lenkbar. Dann kann Gott zu mir reden. Manche Leute denken vielleicht, ja, Gott redet gar nicht zu mir. Ja, wenn du dich zum Beispiel gegen das Reden Gottes durch deinen Ältesten oder durch deine Mitgeschwister oder Eltern erfolgreich gesperrt hast, dann brauchst du nicht meinen, dass Gott jetzt einen Engel vom Himmel schickt, um zu dir zu reden. Du solltest erstmal Gehorsamsschritte tun. Dann redet Gott vielleicht auch ganz persönlich und führt dich anders, als es der Fall ist. Wisst ihr, das sind so Zusammenhänge, die muss man einmal deutlich beim Namen nennen. Also dieser Geist der Gesetzlosigkeit richtet unendlich vielen Schaden in den Gemeinden an. Ja? Die Hirten können ihre Aufgabe kaum noch richtig wahrnehmen, zumindest in den einheimischen Gemeinden. Ich empfinde, dass in russlanddeutschen Gemeinden die Achtung auch vor den Autoritäten wesentlich größer ist und das solltet ihr euch erhalten. Ihr solltet nicht diesen westlichen Geist der Respektlosigkeit und der Zuchtlosigkeit übernehmen. Das wünsche ich mir sehr auch für die jüngere Generation in euren Gemeinden, dass ihr das nicht tut, dass ihr diesen Fehler nicht macht. Denn ansonsten bedeutet es eben auch, wie es hier in dem Hebräerwort steht, wenn sich nicht fügt, wenn man einfach die Ältesten als Autorität ignoriert, dann muss man seine eigenen Sünden und Verfehlungen und falschen Wege auch bitterlich auslöffeln. Das ist nämlich die andere Seite. Ja? Gott hat Wächter und Hirten in seine Gemeinde gesetzt und er hat ihnen den Auftrag gegeben, mit Sanftmut, mit Demut, ohne zu herrschen, trotzdem Leitung zu geben. Führung, die Richtung zu zeigen, zurechtzubringen. Und wir sollten Gott auf den Knien für diesen Dienst und für jeden gottesfürchtigen, gläubigen Ältesten danken, anstatt uns über sie aufzuregen und gegen sie aufzulehnen. Das kann ich nur sagen. Ja? Denn letztlich verweigern wir Christus selbst die Herrschaft über unser Leben und über die Gemeinde, wenn wir diese Autoritäten nicht in einer angemessenen Weise anerkennen. Das ist also der Geist der Gesetzlosigkeit. Ich könnte noch manches drüber sagen, aber es gibt auch noch andere Einflüsse, die wir nennen wollen. Und der andere Einfluss, den ich auch noch nennen will, der ist eigentlich eng verbunden mit diesem ersten, und das ist der Geist des Feminismus. In dieser allgemeinen Emanzipationsbewegung, wo die Menschen gesagt haben, lasst uns die Bande Gottes abschütteln, lasst uns frei werden von der Herrschaft Gottes, da ist auch eine ganz besondere Geistesströmung stark gediehen, das ist die Geistesströmung der Emanzipation der Frau. Und da müssen wir uns daran erinnern, was Gottes gute Schöpfungsordnung ist. Gottes gute Schöpfungsordnung war von Anfang an, dass Gott den Mann als das Haupt geschaffen hat, zuerst, und die Frau als seine Gehilfin. Und diese Schöpfungsordnung beinhaltet ein Geheimnis, aber auf jeden Fall ist sie Gottes guter, vollkommener, herrlicher Wille für Mann und Frau. Und diese Geistesströmung des Feminismus sagt, das ist furchtbar, das ist böse, das ist verkehrt, dass die Frauen sich den Männern unterordnen sollen und Gehilfin sein sollen. Wir wollen gleichberechtigt sein, wir wollen auch die Hosen anziehen, wir wollen auch Autorität haben und wie die Männer handeln. Und ich sage euch eins, diese Geistesströmung ist aus der Finsternis und aus der Hölle und sie ist absolut widergöttlich. Ich weiß nicht, ob ihr da im Herzen widersprecht, aber prüft es mal von der Bibel her nach. Alles, was sich den Schöpfungsordnungen Gottes widersetzt, ist widergöttlich, ist genau in diesem Geist von Psalm 2 gemacht. Was ist denn die Ordnung Gottes? Vielleicht lese ich doch einmal auch das Wort aus Epheser 5, das uns so ein bisschen die tiefen Gedanken Gottes mit Mann und Frau offenbart. Ich kann das nur ganz kurz machen. In meinem Buch Als Frau zur Ehre Gottes leben habe ich diese Dinge ausführlicher ausgelegt und dargelegt. Wer also möchte, kann das da gerne nachlesen. Epheser 5, Abvers 1. Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und dann eben Vers 32 und 33. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Ja, hier lässt Gott uns etwas in die Geheimnisse seiner Schöpfungsordnung hineinschauen. Wenn wir das tiefer uns überlegen, dann stellen wir fest, dass Gott den Mann als ein Abbild von Christus geschaffen hat und die Frau als ein Abbild der Gemeinde. Von vornherein, als Gott Mann und Frau schuf, hat er Christus und die Gemeinde in seinen Gedanken gehabt. Und weil die Gemeinde Christus untergeordnet sein soll und in Liebe für Christus eine Gehilfin sein soll, ein Gegenüber, das ihm hilft, genauso hat Gott die Frau geschaffen, als dem Mann untergeordnet und als Gehilfin des Mannes. Und zwar in dem Band der Liebe. Nicht, wie die Welt es sagt, als eine tyrannische Unterordnung, dass die Frau bloß die Arbeitssklavin wäre, diejenige, die dem Mann immer nur die Schuhe putzen muss. Das ist ja eine weltliche Karikatur. Wir lesen in Epheser 5, dass der Mann die Frau lieben soll, wie Christus die Gemeinde, in selbstloser Hingabe. Es ist also das Band der Liebe, das diese Beziehung zusammenbindet. Und dennoch gibt es eine klare Ordnung, die auch unter den Gläubigen bestehen bleibt, nämlich, dass der Mann das Haupt ist und die Frau sich ihm unterordnet. Und das hat Gott so bestimmt. Das ist gut so. Gott hat die Frau auch so geschaffen, dass sie eben in dieser Unterordnung eine Erfüllung finden kann, wenn sie sie wirklich freudig auslebt und wenn sie ihren Bereich dankbar annimmt. Und das ist ja der Hohn und Spott der Welt, nämlich im Haus zu sein, die Kinder zu versorgen, für den Mann und die Kinder zu sorgen und ihnen Wärme und Liebe und ein gutes Heim zu geben. Das wird ja heute mit Spott und Hohn überschüttet. Und das will man heute nicht mehr. Aber genau das ist die Lebensbestimmung, die Gott eigentlich für eine Frau im normalen Gang der Dinge gegeben hat. Und Gott hat es auch in sie hineingelegt und sie dafür befähigt. Und wenn die Frauen jetzt rebellieren und wenn sie unbedingt Chefinnen sein wollen, dann machen sie in sich selber etwas kaputt. Und viele Frauen merken das auch. Aber irgendwann, wenn es zu spät ist, wenn sie mit 50 als Karrierefrauen sagen, ich habe irgendwas versäumt, ja, ich fühle mich nicht glücklich, so wie ich gegangen bin. Da gab es schon Frauen, die haben als weltliche Frauen gesagt, ihr habt uns betrogen. Es war immer mein Verlangen eigentlich, eine Ehefrau und Mutter zu sein und Kinder zu haben. Und ihr habt uns betrogen, habt uns gesagt, wir müssen emanzipiert leben und immer bloß als Geliebte euch zur Verfügung stellen und dürfen keine Familie gründen, sonst sind wir Spießer. Ja? Solche Dinge gibt es in der Welt, dass die Menschen merken, das ist gar nicht gut für sie, diese falsche emanzipierte Lebensweise. Aber es gibt viele christliche Frauen, die haben große Mühe mit der Aufgabe, die Gott ihnen gegeben hat. Die sind beeinflusst von dem Geist dieser Welt und wollen ein Stück auch gerne Haupt sein und nicht mehr Gehilfin. Dabei hat uns der Herr Jesus vorgelebt, was dienen heißt. Und der Mann hat ja genauso den Auftrag, der Frau zu dienen, auch indem er eben Haupt ist, dient er. Dient einander gegenseitig durch die Liebe. Das ist eigentlich das Grundgesetz. Ja? Aber wenn wir diese Schöpfungsordnung nicht anerkennen und wenn wir sie, uns gegen sie auflehnen, sie versuchen zu umgehen, dann richten wir Schaden in unserem eigenen Leben an und in der Gemeinde Gottes. Wisst ihr, das ist ja ein Punkt, dass die Gemeinde das Sinnbild, die Frau das Sinnbild der Gemeinde ist. Darin liegen zum Beispiel auch solche Ordnungen, wie dass die Frau in der Gemeinde schweigen soll, dass sie eine Kopfbedeckung tragen soll als Zeichen der Unterordnung. Sie verherrlicht damit Christus und stellt die Unterordnung der Gemeinde unter Christus zeichenhaft dar. So verstehe ich das jedenfalls von Epheser 5. Ja? Und wenn dann die Frauen diese Ordnungen abschütteln und sich in der Gemeinde vorne hinstellen und predigen und leiten, wie das in den modernen Gemeinden der Fall ist, dann geschieht hier ein handfestes Stück Rebellion und Auflehnung gegen Gottes Ordnung. Ja? Und letztlich wird damit gesagt, die Gemeinde hat sich von Christus losgesagt und sie regiert jetzt selber und akzeptiert die Herrschaft des Christus nicht mehr. Denkt mal drüber nach. Auf jeden Fall ist es so, dass in der modernen Christenheit, die vom Zeitgeist gesteuert ist, die Frauen immer mehr in den Vordergrund treten. Es ist fast überall jetzt so, in den ganzen ökumenischen Denominationen, dass die Frauen Ordination zur Predigtdienst, zur Lehre und zur Leitung beschlossene Sache ist. Ja? Die Bischöfin, die Baptisten haben eine Generalsekretärin, die Methodisten haben eine Bischöfin, ja, und Frauen regieren immer mehr in den Gemeinden und in gemeindlichen Zusammenschlüssen, die sich evangelikal nennen. Abgesehen davon, dass auch eben mit Frau Käßmann angefangen in der Landeskirche sowieso überall die Frauen regieren. Ja? Und das ist letztlich eine widergöttliche Verfälschung von Gottes Ordnung. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so versteht und seht, aber lasst euch mal darüber Gedanken machen, warum hat Gott es in seinem heiligen Wort geschrieben? Warum sind es Gottes Ordnung? Es hat einen Sinn. Und derjenige, der gottesfürchtig darüber nachdenkt, der wird diesen Sinn auch verstehen und wird sagen, wie wunderbar sind deine Ordnungen. Wie gut ist es, wenn man als Frau das noch bewusst bejahen kann und wirklich auch in diesen göttlichen Ordnungen lebt. Das, was wir in der Welt finden, ist interessant. Das finden wir als Gericht schon im Buch Jesaja geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt. Ja? In Jesaja 3 lesen wir etwas über das Gericht Gottes über Israel, wo Israel in der Gesetzlosigkeit versinkt. Und das ist genauso, wie es bei uns jetzt in den Welt geistlichen Zuständen ist und zum Teil auch in der Gemeinde. Ab Vers 4, da sagt der Herr zum Gericht, ich werde ihnen Knaben als Fürsten geben und Mutwillige sollen über sie herrschen. Und die Leute werden sich gegenseitig bedrängen, einer den anderen, jeder seinen Nächsten. Der Junge wird frech auftreten gegen den Alten und der Verachtete gegen den Vornehmen. Und dann heißt es Vers 9, der Ausdruck ihres Angesichts zeugt gegen sie und von ihren Sünden sprechen sie offen wie die Sodomiter und verbergen sie nicht. Wehe ihrer Seele, denn sie fügen sich selbst Schaden zu. Vers 11, wehe dem Gottlosen, ihm geht es schlecht, denn was er mit seinen Händen getan wird, hat, das wird ihm angetan werden. Mein Volk wird von Mutwilligen bedrückt und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und haben den Weg verwüstet, den du wandeln sollst. Darüber kann man mal in Ruhe nachdenken. Ja? Also wenn Frauen herrschen, in der Welt schon und vielmehr in der Gemeinde, dann ist es ein Gericht Gottes. Dann sind die göttlichen Ordnungen verwüstet. Und deswegen müssen wir wachsam sein, wenn diese Tendenzen immer weiter vordringen. Und es ist ganz klar, die kommen auch bis zu den bibeltreuen Gemeinden. Ja? Wenn man nicht widersteht und einen klaren Weg geht, der Feind versucht, alle umzudrehen und alle letztlich auf diesen feministischen Irrweg zu bringen. Und da müssen wir aufpassen in der Erziehung unserer Kinder. Wir müssen die Liebe zu Gottes Schöpfungsordnung, die Ehrfurcht vor Gottes Schöpfungsordnung unseren Söhnen und Töchtern lehren. Das müssen auch die Söhne wissen. Ja? Die sind nachher mal Ehemänner. Und die haben einmal eine Verantwortung dafür, wie sie ihre Frauen geistlich führen und wie ihre Frauen wandeln. Da haben die Ehemänner auch eine große Mitverantwortung. Das kann man nicht einfach nur sagen, das ist Sache der Frau. Das ist auch schon Feminismus. Ja? Du bist das Haupt als Ehemann, ob du es nun anerkennst oder nicht. Gott wird dich zur Rechenschaft ziehen. Also das sind Dinge, über die redet man vielleicht nicht so gerne, aber da wird viel, viel Zerstörung angerichtet in der Gemeinde Jesu Christi, wenn dieses feministische Gedankengut nicht bewusst zurückgewiesen wird und an der Wurzel bekämpft wird. Und es ist letztlich so, dass die Frauen selber ihr Leben kaputt machen und ruinieren, wenn sie diesem feministischen Geist folgen. Das ist nicht etwas Befreiendes, sondern etwas Versklavendes. Und es bringt sie in Rebellion gegen Gott, in Unzufriedenheit. Und da wird viel, viel Segen geraubt durch eine solche Einstellung. Und dann der dritte Punkt, den ich auch noch erwähnen will, der auch eine große Rolle spielt, wo der Zeitgeist die Gemeinden angreift. Das ist die Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit, die falsche Toleranz für Irrtum und Lüge. Das ist auch etwas, was in der Welt grundlegend angelegt ist. Schon der Pilatus, dieser zynische römische Machthaber, fragt den Herrn Jesus, was ist Wahrheit? Na, der hat schon so oft gelogen und ist schon so oft angelogen worden in seinem Herrscherleben, dass er dann gesagt hat, ja Leute, was ist denn überhaupt Wahrheit? Ja, das kannst du so und so sehen. Und so sehen das heute viele zynische Menschen, die sagen, ja, alle Wahrheit ist sowieso relativ. Kann jemand niemand sagen, jeder muss selber wissen, was er für wahr hält und was nicht. Ja? Und da sagt die Bibel aber etwas anderes. Die Bibel sagt, es gibt eine absolute Wahrheit. Eine Wahrheit, die wir respektieren sollen und aufgerufen sind zu respektieren, weil sie von Gott, dem Schöpfer selbst, kommt. Christus ist die Wahrheit. Der Herr Jesus ist die Wahrheit und der Weg und das Leben. Aber das Wort Gottes ist die Wahrheit. Das ist auch eine absolute Wahrheit, die niemals in irgendeiner Weise relativiert werden kann oder in Frage gestellt werden kann. Wir lesen dazu in Johannes 17 diese ganz kurzen Vers, der so inhaltsschwer ist. Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Also es gibt eine absolute Wahrheit mitten in allen relativen und fragwürdigen Wahrheiten dieser Welt. Und das ist das Wort Gottes. Das ist die Bibel. Und der Teufel versucht die Gemeinde dazu zu bringen, dass sie die Bibel auch nur als relative, beliebige, hinterfragbare Wahrheit einstuft. So ungefähr auf derselben Ebene mit einem Bericht aus dem Spiegel, oder einem Jahrbuch, einem statistischen Jahrbuch der Bundesregierung. Da ist viel Lüge drin, das wissen wir. Aber in der Bibel, das ist göttliche, absolute, inspirierte Wahrheit. Und es gibt einen Felsengrund, auf den wir unser Leben richten wollen. Und diesen Felsengrund versucht der Teufel zu zerstören, indem er uns die Bibel als eine nur relative Wahrheit verkaufen will. Und da müssen wir auch wachsam sein. Zum Himmel hin, zu Gott hin, und alle Religionen sind gleich wahr und gleichgültig. Jeder hat ebenso seine eigene Art. Müssen wir stehen lassen. Das ist letztlich eine finstere Verdrehung der Wahrheit. Das ist letztlich, wenn diese Einstellung übernommen wird, das ist der Sieg der Ökumene und wäre der Tod der wahren Gemeinde Jesu Christi. Denn sie ist aufgebaut letztlich auf Christus und auf sein Wort, auf die von Gott inspirierte Wahrheit. Und deshalb müssen wir auch in einer Zeit, in der der Zeitgeist Toleranz fordert, dass man nämlich sagt, nichts ist wahr und alles ist wahr und alles ist ein bisschen wahr und jeder hat ein bisschen Wahrheit und wir lassen alles so stehen, wie sie sind. Da müssen wir sagen, nein, sondern wir bekennen, Jesus Christus ist allein der Weg, die Wahrheit und das Leben. Damit werden wir als intolerant ausgegrenzt und verschrien. Damit werden wir bekämpft. Aber wenn wir das verlassen, dann haben wir eigentlich den Boden des biblischen Glaubens verlassen und sind Christus abtrünnig geworden. Da geht es also um alles oder nichts. Wir sind gefordert, die Wahrheit der Bibel, die Wahrheit der biblischen Lehre, die Wahrheit des Herrn Jesus Christus zu verteidigen und wenn es uns das Leben kostet. Das haben die Vorväter der Russlanddeutschen in Russland gegenüber den kommunistischen Ansprüchen getan. Aber hier in Deutschland wird dieselbe widergöttliche Ideologie humanistisch und tolerant verpackt. Und da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger zu widerstehen. Aber im Grund muss unser Widerstand derselbe sein. Wir halten fest, dass wir eine kostbare Glaubenswahrheit anvertraut bekommen haben und dass diese Wahrheit die einzige ist und dass auch demgemäß die Religionen der Heidenvölker Götzendienst und Irrtum sind. Das sagt die Bibel, das brauchen wir nicht aus den Fingern zu saugen, das sagt die Bibel glasklar. Und wir müssen es festhalten, auch in einer Zeit, wo die Heidenvölker fordern, erkennt unsere Religion als gleichberechtigt an. Das ist übrigens auch das Ende der Missionsarbeit, das Ende der Evangelisation. Und darauf arbeitet letztlich auch der Widersacher hin, dass er diese große Welteinheitsreligion schafft, wo jeder jeden toleriert und wo Christus ausgeschlossen ist. Und die bibeltreuen Christen auch. Und da müssen wir einen klaren Stand einnehmen für die Wahrheit und alle solche falsche Toleranzgedanken vom Ansatz her bekämpfen und überwinden. Das ist eine ganz wichtige Sache, sonst können wir von diesen Strömungen des Zeitgeistes wirklich auch gefährlichen Schaden erleiden. Ich will zum Abschluss kommen und will noch einmal zurückkommen auf Epheser 6. Wie können wir dem Zeitgeist Angriffen widerstehen? Wie können wir als Gemeinde diese Tendenzen vermeiden, überwinden, besiegen? Ich denke, dass Epheser 6 uns da einfach ein paar wertvolle Hinweise gibt und die will ich in aller Kürze noch erwähnen. Das Erste, was wir in Epheser 6 ab Vers 10 lesen, das ist: im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es ist ganz einfach, wenn wir ein unklares Leben mit dem Herrn führen, wenn wir voller fauler Kompromisse leben in unserer Nachfolge, dann haben wir nicht die Kraft, den Strömungen des Zeitgeistes zu widerstehen. Widerstehen kann nur der, der in Christus Kraft hat und stark ist in dem Herrn. Und genau das will der Feind auch untergraben, indem er die Gläubigen und auch die verantwortlichen Gläubigen ein Stück verstrickt und in Kompromisse verstrickt und lähmt und entmutigt und sie kraftlos werden lässt. Wisst ihr, wer so ein kraftloser Führer war? Das war Eli. Eli, der hohe Priester, war ein Führer, der genau gewusst hat, was richtig ist, aber er hatte nicht die Kraft, seinen Söhnen zu widerstehen und sie abzusetzen, die übelste Sünden begangen hat. Er selber wusste noch, wie es richtig ist, aber er hat nicht die Kraft gehabt, sich durchzusetzen. Und dafür hat Gott ihn schwer gerichtet und auch den ganzen Tempel und die ganze Stiftshütte und das ganze Heiligtum verwüsten lassen, weil diese Dinge eingerissen waren. Also kraftlose Führer und kraftlose Christen sind solche, die können dem Zeitgeist nicht widerstehen. Aber wenn wir in dem Herrn leben, wenn wir stark sind in dem Herrn, gegründet in Christus, in der Kraft des Heiligen Geistes dienen, dann werden wir den Zeitgeist überwinden. Dann kann der Teufel uns nicht besiegen und nicht beiseite schieben. Und deswegen dürfen wir auch dafür beten, dass alle die Gläubigen und besonders die verantwortlichen Brüder in den Gemeinden, die Hirten, stark sein dürfen in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und darauf müssen wir auch selber achten. Wir müssen immer wieder neu im Gebet, in der Gemeinschaft mit dem Herrn diese Kraft anziehen. Das merkt man schon als Vater bei den Eltern. Der Widerstand, die rebellische Art, das Fleisch, das ermüdet jemand, der Verantwortung trägt und führt. Ja? Immer wieder der gleiche Widerstand, immer wieder die gleichen Argumente und Streitigkeiten. Und man ist geneigt zu sagen, ach, lass es doch laufen. Ja? Und genau das dürfen wir nicht tun. Und wir müssen uns immer wieder neu vom Herrn stärken lassen für diese Aufgabe, zu wachen über der Gemeinde, Einflüssen einfach zu steuern, zu widerstehen, das Wort Gottes klar zu lehren, sodass diese falschen Strömungen entlarvt werden und überwunden werden. Und dafür braucht es geistliche Kraft. Und dann das Zweite, was uns gesagt wird, zieht an die Waffenrüstung Gottes. Wir brauchen also eine Ausrüstung, wir brauchen eine ganz bestimmte Glaubensstellung in Christus, damit wir den Geistesmächten der Finsternis widerstehen können. Ich kann das nur ganz kurz erwähnen, da gibt es also den Gürtel der Wahrheit. Das heißt, dort, wo wir selber wahrhaftig sind und wo wir die Wahrheit Gottes angezogen haben und um sie wissen und auf ihr Stehen feststehen, da können wir die Irrtümer des Feindes und seine Listen überwinden. Wir brauchen aber auch den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das heißt, ich muss wissen, Christus ist meine Gerechtigkeit. Ich darf mich nicht verklagen lassen. Der Teufel klagt oftmals gerade auch die verantwortlichen Brüder auf eine furchtbare Weise an und versucht sie zu lähmen, indem er ihnen falsche Schuldgefühle einjagt. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit sagt, Christus ist meine Gerechtigkeit. In ihm stehe ich tadellos vor Gott und deswegen habe ich auch die Kraft, dem Teufel zu widerstehen. Und das andere ist natürlich, dass wir auch in gewisser Weise gerecht leben müssen, dass wir nicht Sünde in unserem Leben dulden dürfen, die einfach unbereinigt bleibt, sonst haben wir keine Kraft gegen den Feind. Und dann geht es weiter mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Dass wir bereit sind, Zeugnis zu geben. Dass wir nicht schweigen, wenn es gilt, von Christus zu reden und uns zu ihm zu bekennen. Und dann der Schild des Glaubens. Dass ich immer das Vertrauen auch habe, immer rechne mit Gott, mit seiner Hilfe, mit seinem Schutz, mit seinem Eingreifen. Wenn wir den Schild des Glaubens nicht haben, dann treffen uns die feurigen Pfeile des Bösen, Sorgengedanken, Ängste, Verklagungsgedanken direkt ins Herz. Aber dieser Schild schirmt uns. Der Helm des Heils, dass ich Heilsgewissheit habe, dass ich weiß, Christus ist meine Rettung. Ich kann nicht verklagt werden. Das gehört auch dazu. Und dann das Schwert des Geistes. Ganz wichtig. Dass ich das Wort Gottes nehme. Und das Wort Gottes im persönlichen Bereich festhalte die Verheißungen Gottes und mich wehre gegen die Angriffe des Feindes. Dass ich aber auch die Geistesangriffe auf die Gemeinde durch klare Verkündigung und gesunde Lehre zurückschlage. Das ist das Mittel, das Gott gegeben hat, um Irrströmungen in der Gemeinde wieder ein Stück zurückzudrängen oder fernzuhalten, die klare Lehre des Wortes Gottes. Und das müssen wir verkündigen, sei es gelegen oder ungelegen. Ja, und dann ganz, ganz wichtig, das Gebet. Wisst ihr, Lieben, eine Gemeinde, die nicht betet, auch gemeinsam betet und zu dem Thron Gottes kommt, die ist schon halb besiegt, die ist schon halb verführt. Ich denke, da müssen wirklich wir aufwachen. Es ist oft erschreckend, wie das Verhältnis ist von den Geschwistern, die sonntagmorgens in der Versammlung sitzen, und den Geschwistern, die mittwochabends in der Bibel- und Gebetsstunde sind. Ja, das sind oft nur Bruchteile, oft kleine Bruchteile. Und das ist ein Missstand, ihr Lieben. Wisst ihr, wenn wir schätzen es gar nicht, dieses Vorrecht, was es bedeutet, dass wir zu dem heiligen Thron Gottes kommen können, zu dem Gnadenthron, und dort rechtzeitige Hilfe erflehen können. Das ist ein Vorrecht. Und wir erleben das zum Beispiel als Gemeinde immer wieder, obwohl wir da auch viele Mängel haben. Wir erleben, wie Gott das Gebet der Gemeinde ganz konkret erhört. Ich will euch mal ein Beispiel sagen. Da gab es eine Not, die mir ein Bruder aus Thailand mitgeteilt hat, ein Deutscher, der dort lebt, und hat gesagt, sag's doch den Brüdern, wenn ihr heute Abend zur Gebetsstunde geht. Lasst uns dafür beten. Ja? Da ging es darum, dass er ein Papier brauchte, und das Papier hat er nicht bekommen von der Botschaft durch irgendwelche Behördenprobleme. Und dann hat er gesagt, bete dafür. Und dann haben wir dafür gebetet, und am nächsten Morgen ruft er mich an und sagt, Rudolf, ich sag dir es, heute Morgen hat der Beamte plötzlich ganz anders geredet und hat gesagt, ihr habt das Papier, ihr könnt es haben. Ja? Prompte Erhörung, kaum habt ihr gebetet, schon hat Gott erhört, sag's den Geschwistern weiter, bei euch in der Gemeinde. Das habe ich aber mit Freuden getan. Versteht ihr? Gott möchte, dass wir ihn suchen. Gott antwortet auf unser gemeinschaftliches Gebet. Und da kann man nicht sagen, ja, ich kann ja auch zu Hause beten. Erstens betet man da oft gar nicht. Und zweitens hat Gott eine besondere Verheißung auf die zwei oder drei gelegt, die im Namen des Herrn Jesus zusammenkommen. Und er hat gesagt, wenn zwei eins werden, wofür immer sie bitten, das soll ihnen zuteil werden. Ja? Also eine Ermutigung an uns alle, dass wir als Gemeinden mehr beten und den Herrn suchen im Gebet. Dass wir uns nicht einlullen lassen. Eine gebetslose Gemeinde ist eine Gemeinde, die auch ihre Waffenrüstung in die Ecke geworfen hat. Und die sagt, kommt her, ihr Pfeile. Und da wird sich der Feind nicht lange drauf warten, sondern wird seine Pfeile schicken. Ja? Also das ist ganz wichtig, diese ganze Waffenrüstung, das alles ist dann erst wirksam, wenn wir alle Zeit beten mit allem Gebet und Flehen. Persönliches Gebet, Gebet in kleinen Gebetsgruppen, Gebetskreise, das ist auch etwas Wertvolles, und das Gebet der Gemeinde, das ist etwas nochmal ganz Besonderes, wenn die Gemeinde des lebendigen Gottes vor Gott zusammenkommt als eine Einheit, um den Herrn anzurufen. Möchte ich euch sehr dafür ermutigen. Das brauchen wir. Wir kommen nicht ohne Kampf zum Ziel. Wir können den Glauben nicht verteidigen ohne Kampf. Das möchte ich zum Abschluss noch mit uns lesen, Judas 3. Da wird ganz klar geschrieben, was wir brauchen, gerade in der Endzeit ganz dringend brauchen. Da heißt es, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Wir kommen nicht ohne Kampf zum Ziel. Der Feind versucht uns, die Wahrheiten Gottes zu rauben, unseren Glauben zu verwässern und zu verfälschen in verschiedener Hinsicht. Wir haben jetzt verschiedene Zeitgeistströmungen gesehen, die aus der Welt kommen und die in der Gemeinde verhängnisvollen Einfluss haben. Wir sind gerufen, für unseren Glauben zu kämpfen, der uns von Gott überliefert wurde. Und dieser Kampf beinhaltet Gebet, dieser Kampf beinhaltet Verkündigung, dieser Kampf beinhaltet, dass wir in unserem persönlichen Leben uns nach dem Wort Gottes ausrichten. Dazu möchte ich euch alle herzlich ermutigen, möge der Herr uns allen dazu Gnade schenken, dass wir als Überwinder aus diesen Kämpfen hervorgehen. Amen.